dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill hergekommen.
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Es ist mal wieder Mitgliederversammlungszeit, lieber Sebastian. Die letzte ist knapp 8 Monate her. Wir haben zwar ja, im Vergleich zur letzten Mitgliederversammlung ein komplett neues Präsidium, aber wir wählen bei dieser Mitgliederversammlung möglicherweise schon wieder Neues. Bist du bereit?
Ich bin bereit, alles neu zu wählen und das haben wir ja auch so. Es ist Superwahl, ja. Wir dürfen eigentlich jeden Posten in diesem Verein neu besetzen.
Absolut korrekt. Der Vereinsbeirat wird ebenfalls neu besetzt und es stehen wichtige Satzungsänderungsanträge auf der Tagesordnung. Wir wollen euch heute natürlich einen Überblick darüber geben, was euch am Samstag erwarten wird, worauf ihr achten solltet und vor allem, Sebastian, wie viel Zeit man einplanen muss, wenn man am Samstag auf die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart geht. Und wir gehen davon aus, dass alle Mitglieder natürlich kommen.
Alle 130.000?
Wird's eng, aber da können wir vielleicht schon mal die erste Wette hier an den Start bringen, Sebastian. Dein Tipp, wie viele Mitglieder laufen denn am Samstag in die Hans-Martin-Schleierhalle ein?
1800, lass mich raten, 93.
Okay, das unterbiete ich natürlich. Ich sage, es sind 1300.
Ja.
Ja, mal gucken, wer da am Ende recht behalten soll. Es gibt eine zweite Wette, die läuft noch nicht zwischen uns, aber die hat unser amtierender Interimspräsident Dietmar Allgeier mit irgendjemand hat er die Wette abgeschlossen, dass die Mitgliederversammlung bis 17.30 Uhr durch sei. Welche Quote hat denn diese Wette bei dir?
Ich weiß nicht, ob ich hohe Beträge drauf wetten würde. Also ich nehme das auf jeden Fall sofort, wenn es so kommen würde. Ich halte es aber auch nicht für ganz unrealistisch, dass das klappt. Die Redezeiten wurden nochmal verkürzt. Für den Vereinsbeirat werden nur diese 90-sekündigen Videos eingespielt für die Kandidaten. Das Programm wurde weiterhin gestrafft. Es gibt wenig kontroverse Themen. Also, dass wir um 18 Uhr Feierabend machen können, halte ich nicht für ausgeschlossen.
Da bin ich gespannt, ob du recht behalten sollst. Also ich glaube, alle drücken uns die Daumen, dass wir dann wirklich
und sich selbst, ja.
17:30, 18 Uhr durch sind. Es wäre hervorragend. Ich gebe da keine Prognose ab. Man weiß ja nicht genau, was so alles kommen wird.
Genau, und eins, bevor du den einen Einspieler abspielst.
Das hast du schon verraten.
Ja, den Einspieler habe ich verraten, aber du hast eben so im Nebensatz gesagt, am Samstag. Und ich möchte mal allen sagen, die Mitgliederversammlung ist am Samstag, weil ich habe auch schon Leute gehört, die haben gesagt, dann bis Sonntag. Nein, sie ist am Samstag. Also ihr müsst am Samstag nach Stuttgart kommen. Wenn ihr am Sonntag kommt, ist es zu spät.
Und genau jetzt ist die richtige Zeit für den Einspieler, denn
hier wird das gemacht, und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt.
So sieht's nämlich mal aus. Das werden wir jetzt tun und wir beginnen mit den Eckdaten. Und du hast die wichtigste Angabe eigentlich schon gemacht, denn es wird am Samstag diese Mitgliederversammlung abgehalten, den 22. März, das sagen wir auch noch dazu. Los geht es um 11 Uhr in der Hans-Martin-Schleierhalle. Der Einlass erfolgt bereits ab 9.30 Uhr.
Und wenn ihr schon um 9.30 Uhr da seid, dann schreibt bitte in die Kommentare, warum.
Ja, vielleicht möchte man als erster einen Redebeitrag halten.
Ja gut, so. Das könnte sein, wenn man einen Redebeitrag anmelden möchte, dann macht es vielleicht Sinn.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal ein Grund. So, achtet bitte darauf, dass ihr einen gültigen Mitgliedsausweis und auch einen Lichtbildausweis mitbringt. Und minderjährige Mitglieder sind natürlich auch herzlich willkommen, keine Frage, und können von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, auch wenn die Mama oder der Papa, davon gehen wir jetzt mal aus, kein Vereinsmitglied ist. Die haben dann natürlich kein Rede- und kein Stimmrecht, Also die Begleitperson und die Minderjährigen ja sowieso nicht. Ja, aber sie dürfen praktisch mit in die Halle und sich die ganzen 6,5 Stunden oder 6 Stunden geben. Also wer da Bock drauf hat, let's go.
Und wir fragen immer die Leute, die bei uns zu Gast sind, wie seid ihr zum VfB gekommen? Und es hat noch niemand gesagt, weil ich als 6-Jähriger mit zur Mitgliederversammlung durfte.
Auch das gerne in die Kommentare, wenn es bei euch der Fall war. Stimmrecht ist ein gutes Stichwort. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die seit mindestens 6 Monaten Mitglied des Vereins sind. Der Stichtag ist also der 22. September 2024. Die Ausnahme, haben wir gerade eben schon gesagt, betrifft Kinder und Jugendliche sowie die fördernden Mitglieder. Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Solltet ihr ein förderndes Mitglied sein, würde uns das mal interessieren, wie das so ist. Ganz grundsätzlich. Ja. Gut, kommen wir zur Tagesordnung. Da gibt es ein paar Punkte, die gehen relativ schnell. Ja, und es gibt ein paar Punkte, da müssen wir was zu sagen. Ich würde dennoch mal vorschlagen, wir gehen jetzt wirklich die Tagesordnungspunkte durch, sagen vielleicht noch 1-2 Sachen dazu. Aber ja, grundsätzlich kann man vielleicht nochmal eins vorweg schicken. Wir empfehlen wirklich jedem Mitglied, sich die vom VfB versendeten Informationen zur Mitgliederversammlung 2025 einmal durchzulesen. Und natürlich solltet ihr euch auch ja mit den Kandidaten, die zur Wahl stehen, befassen, bevor ihr die Mitgliederversammlung besuchen dürft.
Genau.
Ja, also das wäre ganz gut. Gerade bei den Vereinsbeiratskandidaten gab es jetzt nicht so viele Informationen. Nutzt das Angebot, was der VfB Stuttgart über die Webseite zur Verfügung stellt. Steckbriefe, Videos etc. Es gibt diverse Formate. Wir haben mit den Präsidiumskandidaten, Präsidentschaftskandidaten gesprochen. Es gibt bei Rund um den Brustring ewig lange Interviews, die sich auch lohnen, durchzulesen. Also mach das. Dann fangen wir an mit Tagesordnungspunkt 1. Sebastian, Begrüßung. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen.
Außer vielleicht, wer das dieses Jahr machen wird.
Ja, das wird wenig überraschend sein. Es ist der Interimspräsident Dietmar Allgeier.
Aber es ist sein erstes Mal.
Es ist sein erstes Mal, absolut korrekt. Rainer Wellinger wird auch wieder mit dabei sein und sollte unvorhergesehenerweise der Interimspräsident ausfallen, wissen wir, Rainer Wellinger würde es auch gut über die Runden bringen. Das ist, glaube ich, gegeben und seit der Mitgliederversammlung 2024 auch hinterlegt.
Jetzt bringe ich dich kurz in Bedrängnis.
Oh je.
Wir wählen ja relativ früh den neuen Präsidenten. Muss dann der gewählte Präsident, der neu gewählte Präsident, übernimmt der dann auch die Versammlungsleitung?
Die Antwort findet ihr in den Kommentaren.
Ich weiß es nämlich nicht.
Nee, ich glaube, er bringt das schon noch zu Ende.
Okay.
Also das, ich weiß es nicht. Ja. Aber
ich glaube, solange er nicht abgewählt wird, bringt der amtierende Präsident auch die Versammlung dann
bis ans Ende. Wir könnten ihn ja kurz mal anrufen und fragen. Vielleicht weiß er das dann auch. Ja. Nach der Begrüßung geht es weiter mit dem Totengedenken und den Ehrungen. Auch hierzu braucht es, glaube ich, keine weiteren Erklärungen. Dann kommen wir zu den Berichten. Die beginnen mit Tagesordnungspunkt 4. Da gibt es den Bericht des Präsidiums über das Geschäftsjahr 2024. Hier werden Dietmar Allgeier und Andreas Krupp jeweils einen Bericht zum Besten geben. Da geht es natürlich dann um Finanzen, Abteilungen und alles, was sonst so im Verein zuletzt los war. Rechnet hier mal mit 20 bis 30 Minuten. Also, das hast du schon gesagt, die meisten versuchen sich kurz zu halten. Ich würde fast sagen, alle.
Ja.
Ja, also 20 bis 30 Minuten für diese Berichte. Weiter geht's dann mit dem Vereinsbeirat. Auch die werden einen Bericht über das Geschäftsjahr 2024 präsentieren. In dem Fall Rainer Wellinger und André Bühler, der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Die werden das Ganze, wie gesagt, gemeinsam machen. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden, denn ja, vielleicht bekommen wir hier auch noch ein paar Einblicke in das Tätigkeitsfeld des Vereinsbeirats. Wir haben ja erst vor kurzem mit dem Wahlausschuss gesprochen und in dieser Folge wurde ja schon klar, okay, es wäre gut, wenn sich der Vereinsbeirat ja Gedanken macht, wie man das Profil etwas schärfen könnte. Ja, und da würde ich sagen, so eine Mitgliederversammlung bietet ja durchaus Gelegenheit, vielleicht schon so einen kleinen Abriss zu liefern, wie ein geschärftes Profil des Vereinsbeirats aussehen könnte in der Zukunft. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Und ja, auch die beiden werden nicht allzu lange sprechen. Ich habe mir sagen lassen, das soll unter 10 Minuten über die Bühne gehen.
Oha.
Das wäre stark.
Aber dass Rainer Wellinger schnell sprechen kann, wissen wir.
Absolut. Beeindruckend. Ja. Beeindruckend. Fast wie so ein Rapper. Ja. Das Atmen gar nicht mehr. Aber das meine ich wirklich mit Anerkennung. Also ich wäre froh, ich hätte das so drauf.
Nein, und an der Stelle auch, wie er dann die letzte Mitgliederversammlung nach Hause gebracht hat, indem er einspringen musste, war legendär.
Das muss man sagen. Legendär sind auch immer die Berichte des Vorstands. Ja, das ist Tagesordnungspunkt 6 in diesem Fall. Da wird dann, ja, ich gehe mal davon aus, Alexander Werle ganz alleine auf der Bühne stehen und eben den Bericht des Vorstands der VfB Stuttgart AG über das Geschäftsjahr 2024 vortragen. Soweit ich weiß, sind alle 4 Vorstände in der Halle. Vielleicht sitzen sie sogar auf der Bühne, weiß ich nicht. Also Alex Werle sitzt auf jeden Fall auf der Bühne. Ich glaube, beim letzten Mal war noch Thomas Ignazi dabei. Ruben Kasper, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, waren die nicht in Japan? Ich glaube, die waren in Japan 2024. Ja, 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 ja. Deswegen waren nur Thomas Ignazi und Alexander Werle da. Diesmal werden alle da sein. Wie gesagt, ob sie alle auf der Bühne sitzen, wissen wir noch nicht. Aber klar ist, Stand jetzt wird nur Alexander Werle sprechen. Es hieß mal 15 Minuten würde das dauern, aber wir kennen Alex, rhetorisch ist er herausragend und vielleicht, Sebastian, hat er ja auch eine Überraschung für uns parat. Man weiß es nicht, ja, also ich würde mal mit einer Redezeit von 15 Minuten rechnen, wenn es aber eine Überraschung gibt, würde ich auch eine längere Redezeit in Kauf nehmen.
Ja, glaubst du, er hat einen Bonbon für die Mitglieder im Gepäck und ist es was Großes oder ist es was Populäres? Ich weiß noch, als damals Thomas Hiftesberger den Wiedereinstieg von Stuttgarter Hofbräu annonciert hat und alle dann begeistert waren. Vielleicht gibt es ja diesmal die Wiedereinführung.
Bruno Labbadia.
Ich war jetzt bei der Wiedereinführung des Henkelbechers.
Ach so, ja. Vielleicht das. Also so einfach kann man bei dir punkten. Ein Henkelbecher reicht schon.
Ich bin genügsam, ja. Ja,
du bist ein gutes Mitglied. Ja. Keine großen Ansprüche. Ein Henkelbecher und Hofbräu. Mehr brauche ich nicht. Ja? Hervorragend. Gut, kurz nochmal zu den Berichten. Wir können davon ausgehen, ich habe jetzt deine Frage einfach nicht beantwortet, weil ich es nicht weiß. Ja, aber zu den Berichten, wir können davon ausgehen, dass sowohl das Präsidium wie auch der Vorstand richtig gute Zahlen präsentieren werden. Und auch da können wir natürlich dann ja gespannt drauf warten, welche Rekorde hier geknackt werden und verkündet werden. Also ich gehe schon davon aus, dass es da ein paar wirklich spektakuläre Zahlen geben darf.
Wir hatten in der vorletzten Ausgabe, ist es die vorletzte oder die drittletzte? Ich weiß es gar nicht mehr, es sind so viele Ausgaben, über den Geldsegen gesprochen, den die AG durch die Champions-League-Teilnahme halt genossen hat und da wird richtig viel Geld reingekommen sein. Ich bin echt gespannt auf die Zahlen und spannend bei den Berichten finde ich immer auch, auf welche Art und Weise sie präsentiert werden. Hemdsärmlich vorne stehend in Form eines Hauses oder mit einer schönen Präsentation oder mit einer Präsentation, deren Zahlen man nicht lesen kann. Also ich bin gespannt, aber ich glaube, die Zahlen werden tatsächlich gut sein. Ja?
Ja, also das ist klar. Die Zahlen werden gut sein und ich gehe davon aus, dass man auch im Vorfeld der Mitgliederversammlung schon das eine oder andere mitbekommt. Es war bislang immer so, dass die Stuttgarter Zeitung dann einen Tag davor schon die Zahlen berichtet hat, beziehungsweise wahrscheinlich dann eine Kommunikation stattfand von Seiten des Vereins und eben die Zahlen schon an die Presse rausgegeben wurden. Also die ganz großen Überraschungen werden ausbleiben, aber es werden positive Nachrichten sein. Das können wir mal festhalten. Wir sind schon bei Tagesordnungspunkt 7, deswegen lass mich diesen flapsigen Kommentar noch mit einfügen. Beim letzten Mal haben wir für den Survival Guide Mitgliederversammlung 2:50 gebraucht. Ja, das lag natürlich daran, dass wir einen Wahlausschuss zu wählen hatten, dass wir einen Wahlausschuss zu besetzen hatten, dass wir Abwahlanträge hatten, dass wir neu wählen mussten, dass es jede Menge Diskussionsstoff gab um Klaus Vogt, Rainer Adrian. All das bleibt uns diesmal erspart und ihr merkt schon, wenn wir so schnell durchgehen, tja, vielleicht sind wir dann sogar schon vor 17 Uhr fertig. Ja, mal gucken, wie es so wird.
Genau, und natürlich plant der e.V. immer die Mitgliederversammlung auch mit so einem Timetable durch und kann für die meisten Punkte ja auch einen Zeitrahmen setzen, 30 bis 40 Minuten, 15 bis 20 Minuten, 5 bis 10 Minuten, wo man nichts veranschlagen kann, ist die Aussprache, weil da weiß man in der Tat ja nicht, wie viele Redebeiträge es geben wird. Man weiß, jeder Redebeitrag ist maximal 5 Minuten lang, aber wie viele es werden, ob die Aussprache dann vielleicht abgebrochen wird, weiß man auch nicht. Insofern ist das planerisch natürlich ein kompletter Albtraum für die Leute, die das halt planen müssen. Und ich bin mal gespannt, aber ich glaube, es wird nicht so kontrovers zugehen. Also
genau, das ist jetzt Tagesordnungspunkt 7. Die allgemeine Aussprache ist eigentlich immer ein Highlight einer jeder Mitgliederversammlung, muss man sagen. Und ja, um es mal zu erklären, für alle, die es noch nicht erlebt haben, hier kommen alle Mitglieder zu Wort, die sich zum VfB ins Benehmen setzen wollen. Jo. So kann man es eigentlich sagen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Aufruf, das ist eure Gelegenheit, dem Präsidium, den Vorständen und natürlich auch den Mitgliedern mitzuteilen, was euch bewegt. Das ist wirklich eine gute Gelegenheit. Das muss auch nicht immer negativ besetzt sein, dann sind wir gleich bei diesen kontroversen Themen, die gibt's vielleicht jetzt gar nicht so sehr, ja. Du kannst natürlich hier auch die Gelegenheit nutzen und ein Lob aussprechen und natürlich den Fokus auf Themen richten, die sonst möglicherweise untergehen. Wenn ihr draußen immer schon mal irgendwas sagen wolltet, ja, was Sinnvolles, das möchte ich noch ergänzen. Ja, das
wär gut.
Dann macht das. Also nutzt diese Gelegenheit und ich bitte erneut alle anwesenden Mitglieder, seid respektvoll, hört den Rednern und den Rednerinnen zu, pfeift nicht oder buht nicht. Es ist wirklich super schwer, da oben auf der Bühne zu stehen, nicht nur vor den Mitgliedern zu sprechen, sondern natürlich auch vor Vorständen und vor dem Präsidium, vom Vereinsbeirat. Also erstmal Respekt für die Menschen, die sich da hinstellen,
ja, absolut.
Ja, und ihren Beitrag leisten wollen. Und man braucht da keine dummen Zwischenrufe.
Nein, das nicht, und wirklich großen Respekt vor jedem und jeder, die sich da oben auf die Bühne stellt, weil egal, ob es jetzt 1300 oder 1893 Mitglieder sind oder noch mehr, die da sind, das ist halt eine Menge einfach.
Absolut.
Und jemand geht da hin und sagt dann was, das finde ich wirklich sehr, sehr respektabel. Also ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich einnässen, bevor ich ein Wort rausbekomme. Finde ich großartig. Natürlich ist die Gelegenheit, einfach mal seine Meinung Richtung Mitgliedschaft loszuwerden, aber auch natürlich Richtung der Verantwortlichen. Das kann ja auch sein, dass es einfach Sachen sind, die einen stören, die gar keine Person speziell betreffen. Ich weiß, vor 2 Jahren war es jemand, der sagte, die Infrastruktur für Leute mit Behinderung ist einfach schlecht. Mhm. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, das mal zu adressieren, dass es mal gehört wurde zumindest.
Ja, absolut. Also wie gesagt, nutzt die Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass wir jede Menge Gruß- und Dankbotschaften hören, die in Richtung Mannschaft und Trainer gerichtet werden. Das ist eigentlich auch immer so ein Thema. Und da kann man dann auch einfach Applaus erhaschen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein ganz sophisticated Thema habt, dann steigt erstmal damit ein, wie toll die Mannschaft und der Trainer ist, und dann könnt ihr das Ding rausbringen. Das ist mehr oder weniger im Applaus, so langsam im abebbenden Applaus, dann kommt praktisch.
Übrigens, ihr habt da noch einen, ja.
Ja, von hinten noch das eine Ding um die Ecke. Ja, also du hast es gesagt, große Kontroversen sehe ich auch nicht. Vielleicht gibt's ein paar Menschen, die sich auf den Aufsichtsrat beziehen, wobei man natürlich auch hier wieder bedenken sollte, das ist eine e.V.-Veranstaltung. Es könnte also auch sein, dass sich die meisten Redner deshalb auf EV-Themen beziehen, ja. Mhm. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Genau, und was man noch sagen kann, wenn ihr die Aussprache nutzt und euch auf die Bühne stellt und jemanden ansprecht, der auch auf der Bühne sitzt, ein Alex Werle, ein Präsidium, ein Dietmar Ahlgeier,
auch die anderen Vorstände,
die in der Halle sind, ja. Die, ich weiß nicht, ob sie antworten müssen, aber die werden euch antworten. Sie werden direkt nach dem Redebeitrag antworten. Ich glaube, es sind immer so Blöcke von 3 Rednern.
Genau, ja.
Und dann wird aber auch darauf geantwortet. Das heißt, ihr sprecht nicht in den luftleeren Raum, sondern wenn ihr Fragen habt, dann bekommt ihr die auch beantwortet. Ob jetzt zu eurer Zufriedenheit, weiß ich nicht in der Kürze der Zeit, aber ihr bekommt eine Antwort von den Verantwortlichen vom VfB Stuttgart.
Genau. Und gespannt können wir natürlich wieder sein auf die Reden vom CC, vom Schwabensturm, gegebenenfalls auch von anderen Ultragruppen. Chris Pechtel war auch immer für bissige Redebeiträge bekannt. Mal schauen, ob der wieder das Wort ergreift, ja. Wir können uns darauf einstellen, 5 Minuten hat jedes Mitglied Zeit, um sich zu äußern. Und diesmal sehe ich ehrlich gesagt auch nicht die Gefahr, dass die allgemeine Aussprache vorzeitig abgebrochen werden könnte. Denn ich meine, ein Antrag auf eine vorzeitige Beendigung der Aussprache kann erst nach 20 Redebeiträgen eingebracht werden. Und ich persönlich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir mehr als 15 Redebeiträge haben werden. Vielleicht die nächste Wette, Sebastian.
Ja, und wir haben ja auch gehört, dass für die Aussprache 2 Stunden veranschlagt sind, und das wären ja quasi diese 20 Redebeiträge, 5 Minuten sind 100 Minuten plus 20 Minuten für auf die Bühne und von der Bühne wieder runter, also man hat 2 Stunden veranschlagt, das wären dann genau diese 20 Redebeiträge, aber ich könnte mir auch vorstellen, das ist halt eher, ich weiß gar nicht, war es auch keine 20, oder? Da waren es auch eher 14, 15 oder so, ne?
Ja, es waren insgesamt vielleicht, ich weiß es nicht genau wie viel, aber vielleicht 20, weil es gab ja praktisch 2 Aussprachen.
Genau, man kann eigentlich zu jedem Tagesordnungspunkt,
sag das doch nicht!
Ich sag's gar nicht, Lifehack, aber ihr müsst nicht auf die Aussprache warten. Ihr könnt eigentlich nach jedem Top einen Redebeitrag anmelden.
Also ich rechne mit 1,5 Stunden.
Ja.
So. Dann wird zum ersten Mal abgestimmt. Also eigentlich zum zweiten Mal. Es gibt natürlich wie immer eine Probeabstimmung. Mhm. Ja, und dann wird gecheckt, ob die Abstimmungsgeräte funktionieren, beziehungsweise ihr mit eurem Handy ordnungsgemäß abstimmen könnt. Wenn das nicht funktionieren sollte und das WLAN zum Beispiel ausfallen sollte, gibt es aber auch wieder Abstimmungskärtle.
Ja.
Also es ist für alle Fälle vorgesorgt. Wir werden wählen.
Und die Kärtle übrigens auch ein sehr schönes Souvenir, muss ich sagen.
Sehr gut. Wird eingerahmt, könnt ihr mitnehmen. Absolut.
Statt der Aktie.
Da gibt's noch was umsonst. Ja, zum Beispiel, wenn ihr die Kärtchen mit Aktienfragmenten irgendwie versehen könnt. Sei es drum. Also, der Tagesordnungspunkt 8, da geht es um die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2024. Das Ganze über Einzelentlastung. Und bei der Entlastung geht es darum, dem Präsidium und natürlich auch später dem Vereinsbeirat zu bescheinigen, dass sie ihre operativen und satzungsgemäßen Aufgaben ordnungsgemäß durchgeführt haben. Es wird bei einer Entlastung aber nur das entlastet, das ist vielleicht nochmal wichtig, was den Mitgliedern zum Zeitpunkt der Entlastung, also sprich nach dem Bericht über die Finanzen des Präsidiums sowie Bericht des Vereinsbeirats, bekannt war. Also nur das wird entlastet. Wichtig ist aber auch noch, so eine Entlastung, das haben wir schon mehrmals gesagt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, ist kein Abstrafinstrument. Es geht wirklich darum, dem Präsidium zu bescheinigen, also sprich zu entlasten, dass zum Beispiel wirtschaftlich und in der Abteilungsarbeit gut gearbeitet wurde oder eben nicht. Darum geht es am Ende. Ja? So, und mit der Entlastung, um das auch mal klar zu machen, was ihr da sozusagen eigentlich beschließt, ja, mit der Entlastung verzichten die Mitglieder auf Schadensersatzansprüche. Falls jetzt aber im Nachgang rauskommen sollte, dass jemand beispielsweise in die Kasse gegriffen hat oder Aufträge überteuert an seine Familie gegeben hat, sind natürlich Schadensersatzansprüche möglich.
Genau, und deswegen hat es ja eher so eine symbolische Wirkung, es sei denn, vorher in den Berichten wurde gesagt, naja, wir haben keine gute Arbeit geleistet und der Verein hat unfassbar viel Verluste gemacht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann entlasten wir die nicht, aber da die Berichte ja normalerweise neutral bis positiv sind, hat es eher so eine symbolische Wirkung, ob man mit der Arbeit der Gremien zufrieden ist oder nicht, aber wenn die Arbeit der Gremien gut ist und man mag halt irgendjemanden, aus welchen Gründen auch immer nicht, dann sollte man trotzdem diese Person entlasten, weil es ist, wie gesagt, kein Abstrafinstrument, sondern soll einfach zum Ausdruck bringen, ob man zufrieden ist mit der Arbeit der jeweiligen Gremien, über deren Entlastung man abstimmt. Und du hast angesprochen, früher war das mal anders, da hat man ja quasi das ganze Gremium entweder entlastet oder nicht entlastet. Und jetzt wird über die einzelnen Mitglieder dieses Gremiums abgestimmt. Das ist dann diese Einzelentlastung, dass man sagen kann, okay, wir gucken wirklich auf jeden Einzelnen, der hat gute Arbeit gemacht, finde ich, der vielleicht nicht, deswegen entlaste ich den halt nicht. Und das wird dann meiner Meinung nach auch im Block abgestimmt. Also es ist eine Abstimmung, aber man kann einzeln abstimmen über jedes Mitglied
so des Gremiums. Aus. Ja. Und im Fall des Präsidiums werden es 5 Einzelentlastungen sein. Du hast es richtig gesagt, zusammengefasst in einem Wahlvorgang: Klaus Vogt, Rainer Adiron, Christian Riedmüller, Dietmar Allgeier und Andreas Grupp. Bei den Vereinsbeiräten geht es um 9 Personen in der Gruppe Mitglieder und Fans: Rainer Wenninger, Bernadette Martini und Christian Döring. Und in der Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft betrifft das dann Professor Dr. André Bühler, Michael Astor und Michael Ludwig. Und bei der Gruppe Sport und Verein stehen zur Entlastung Dr. Marc-Nikolai Schlecht, Werner Gass und Kai Engler. So, nach der Wahl, Sebastian, ist vor der Wahl Tagesordnungspunkt 10 steht an. Wahl des Präsidenten und der beiden weiteren Präsidiumsmitglieder. Zuerst die Wahl des Präsidenten. Mhm. Die Kandidaten sollten inzwischen eigentlich alle Mitglieder kennen. Dietmar Allgeier, Pierre-Henrik Steiger und Jochen Haas.
Genau, und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann guckt euch dringend unsere Folgen an. Wir haben mit jedem von den dreien einstündiges Gespräch geführt und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, und ich persönlich kann schon vorwegschicken, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wer sich noch unsicher ist, der bekommt noch eine letzte Entscheidungshilfe auf der Mitgliederversammlung. Alle drei Kandidaten werden sich auf der Bühne nochmal in 7 Minuten wirklich nur kurz vorstellen dürfen. Also wenn ihr wirklich da sitzt und sagt, Mensch, ich kann mich einfach nicht entscheiden, vielleicht sind es die 7 Minuten. Wenn die auch nicht reichen, könnt ihr im Endeffekt auch allen dreien eine Ja-Stimme geben.
Genau, weil das Wahlverfahren für den Präsidenten, auch das haben wir in der Folge mit dem Wahlausschuss nochmal erörtert, ist ein bisschen speziell. Ihr könnt jedem der drei Kandidaten eure Ja-Stimme geben oder eine Nein-Stimme geben oder euch enthalten. Das ist ein bisschen speziell, aber wenn ihr euch nicht einig seid, dann stimmt für alle drei mit Ja oder Nein oder enthaltet euch. Also es ist...
Wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt noch ganz kurz den Punkt mit den Präsidiumsmitgliedern durch und wenn wir das erledigt haben, dann spiele ich nochmal das Video von Dr. Stefan Biel ein vom Dunkelroten Tisch, wo er...
Hervorragend erklärt.
So machen wir das. Ja. Also, wir sind dann bei der Wahl der beiden weiteren Präsidiumsmitglieder. Zur Wahl stehen hier Andreas Grupp, Bernadette Martini, Stefan Jung, Dr. Bertram Suck und Michael Reichel. Ich bin immer noch überfordert, kann ich an der Stelle schon sagen. Auch hier bringen alle Kandidaten etwas ein, das ich mir für unseren e.V. wünschen würde. Ja? Ich werde jetzt keine Wahlempfehlung aussprechen oder so, aber vielleicht so viel. In unseren Gesprächen mit den Kandidaten wurden eigentlich alle Problemfelder des e.V. thematisiert. Und ja, eigentlich hatte ich auch den Eindruck, dass alle Kandidaten gute Lösungen und Entwicklungsansätze mitgebracht haben. Also theoretisch sind alle wählbar für mich. Für mich war dann ausschlaggebend, welches Präsidium ich am ehesten zutraue, konstruktiv, zielorientiert und vor allem gemeinsam die anstehenden Aufgaben anzugehen und zu bewältigen. Ja, und ich habe für mich dann doch relativ schnell den Kandidatenkreis einengen können. Ja, vielleicht werden auch hier am Ende für den einen oder anderen die Reden der 5 Präsidiumskandidaten auf der Mitgliederversammlung nochmal für Klarheit sorgen. Aber auch, da habt ihr noch weniger Zeit. Die Präsidiumskandidaten bekommen nämlich nur 5 Minuten Redezeit.
Das ist echt so eine Art Battle-Rap. Also da müssen sie dann spitten in den 5 Minuten. Und was ja vielleicht auch ausschlaggebend sein könnte für die Wahl der beiden weiteren Präsidiumsmitglieder, ist ja, wer als Präsident vorher gewählt wird. Weil wir haben es vom Wahlausschuss gehört, man hat es extra so gelegt, dass erst der Präsident gewählt wird, damit man ein Team zusammenstellen kann. Und je nachdem, welcher Präsident dann gewählt wird, haben dann vielleicht auch die Kandidaten und die Kandidatinnen unterschiedliche Chancen, ins Präsidium reingewählt zu werden.
Ja, das könnte sein, keine Frage. Also, ihr solltet euch wirklich im Vorfeld mit den Kandidaten beschäftigen, das geben wir nochmal mit, weil auf der Mitgliederversammlung selbst ist die Kennenlernphase, so möchte ich es mal sagen, sehr begrenzt. Ja,
Speeddating.
Du hast noch nicht verraten, ob du dich schon entschieden hast, ohne jetzt eine Wahlempfehlung zu geben.
Na, ich gebe auf keinen Fall eine Wahlempfehlung und ich überlege, weil wir ja mit allen gesprochen haben, ob ich nicht so professionell bin, dass ich mich einfach komplett enthalte. Weil die waren alle so nett, weißt du, und ich will auch niemandem dann sagen müssen, ich habe dich nicht gewählt.
Wer nicht wählt, fehlt die Mehrheit.
Ja.
Gut, also ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal ins Wahlverfahren für den Präsidenten und für die Präsidiumsmitglieder, denn die unterscheiden sich. Wir haben das Video von Stefan Bühl schon mal gezeigt, ich habe es gerade eben gesagt, spielen es jetzt aber nochmal ein, das geht 6 Minuten, aber bitte nehmt euch diese Zeit, weil danach wisst ihr, wie ihr abstimmen müsst. Nicht, dass ihr da sitzt und das irgendwie ja durcheinander bringt oder sonst irgendwas, deswegen jetzt.
Und wer weiß, vielleicht wird es beim Eingang auch abgefragt, das Wissen.
Ich hoffe nicht. Viel Spaß damit.
Ja genau, das Wahlverfahren unterscheidet auch die beiden Wahlen, Wahl zum Präsident und Wahl für die Mitglieder ins Präsidium, und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass ich euch Mitglieder mal darstelle, wie die Wahl nachher abläuft, damit ihr dann auch auf der sicheren Seite seid und wir keine Fehlstimmen oder ungültigen Stimmen bekommen. Was ich vorausschicken möchte, der Olli hat es gerade ja schon angedeutet, es ist bei unseren Gesprächen mit den ganzen Stakeholdern rund um den VfB immer zur Sprache gekommen, das Präsidium, das muss funktionieren. Es kommt nicht darauf an, wer jetzt der beste Präsident ist, wer das beste Präsidiumsmitglied als solches alleine ist, sondern das Team muss funktionieren. Das hat dann dazu geführt, dass wir auch für die Mitgliederversammlung vorgeschlagen haben, dass wir die Reihenfolge der Wahl in der Gestalt machen wollen, dass wir zuerst den Präsidenten wählen und dann die entsprechenden Präsidiumsmitglieder dazu, dass wir als Mitglieder dann auch wissen, zum Ersten, wer ist dann der neue Präsident, und dann können wir uns überlegen, welche Präsidiumsmitglieder passen zu diesem Präsidenten. Und deswegen wird das Wahlsystem zunächst so laufen, dass wir als Erstes den Präsidenten wählen und dann die beiden Präsidiumsmitglieder dazu wählen. So, wie läuft die Wahl ab? Die Wahl des Präsidenten ist laut Vereinssatzung so, dass, wenn mehrere vorgeschlagene Kandidaten da sind, derjenige gewählt ist, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint, und wenn mehrere Kandidaten diese Mehrheit erreichen, derjenige gewählt ist, der die meisten Ja-Stimmen erhält. Das hört sich etwas kompliziert an, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen visualisiert, damit auch jeder weiß, wie das nachher funktioniert. Weil also auf den ersten Blick habe ich das auch nicht verstanden. Es ist so, wir haben 3 Kandidaten. Für jeden Kandidaten hat jedes Mitglied die Möglichkeit, Ja, Nein oder Enthaltung zu stimmen. Für jeden der 3 Kandidaten. Das kann man dann ausüben, indem man Kandidat 1 Ja gibt, Kandidat 2 Nein, Kandidat 3 nochmal Ja. Ist möglich. Man kann aber auch beim Kandidat 1 sich enthalten, Kandidat 2 eine Ja-Stimme geben und Kandidat 3 eine Nein-Stimme. Oder man gibt Kandidat 1 eine Ja-Stimme, Kandidat 2 eine Ja-Stimme und Kandidat 3 gibt man gar keine Stimme. Das zählt dann aber, wenn man auch keine Stimme gibt, wie eine Enthaltung. Das wird trotzdem gewertet dann als Enthaltung. Und danach, nach dem Wahlprozess, wird ausgewertet. Und zwar kommen dann solche Balkendiagramme raus. Ganz wichtig ist, zunächst hatten wir ja gerade gehört, in der Satzung steht Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das heißt, jeder Kandidat, der als Präsident gewählt werden möchte, muss mehr Ja- wie Nein-Stimmen haben. Da kann man jetzt bei den Möglichkeiten hier mal schauen. Kandidat 1, die linke Säule, ist größer wie die mittlere, die Nein-Säule, also der erfüllt diese einfache Mehrheit. Kandidat 2 erfüllt sie nicht, da ist der mittlere Balken, die Nein-Stimmen sind größer wie die Ja-Stimmen. Kandidat 3 hat wieder eine größere graue Säule, also hat er auch wieder die Mehrheit. Die Enthaltungen spielen insofern keine Rolle. Es geht dann weiter, der Kandidat, der diese Mehrheit nicht erreicht, scheidet aus und man muss zwischen den beiden Kandidaten oder zwischen den Kandidaten, die übrig bleiben, dann schauen, wer hat dann in Summe mehr Ja-Stimmen. Das ist in diesem Fall hier Kandidat 3 und der wäre dann hiermit gewählt. Das ist das Wahlsystem für das Präsidentenamt. Anders sieht es aus beim Wahlsystem fürs Präsidium. Da heißt es in der Satzung, gewählt ist, die Präsidiumsmitglieder werden in Einzelwahl mit relativer Mehrheit gewählt und gewählt ist derjenige, der die meisten Stimmen erhält. Das ist so, da haben wir dann eine Liste, weil 2 Präsidiumsplätze zu besetzen sind, hat jedes Mitglied 2 Stimmen und dann kann man die 2 Stimmen auf diese 5 Kandidaten, die wir haben, dann verteilen. Entweder hier wie hier, man vergibt wirklich 2 Stimmen, man kann aber auch nur eine Stimme vergeben, dann ist eine praktisch verschenkt, aber ist deswegen nicht ungültig. Und dann wird am Ende wieder eine Liste erstellt und geschaut, wer hat wie viele Stimmen bekommen und dann werden die beiden Kandidaten, die am meisten Stimmen haben, gewählt. Das sind hier einmal 900 und einmal 780 Stimmen. Das ist dann jeweils die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die beiden haben am meisten und die beiden sind dann gewählt. So, und dann ganz zum Schluss, ich bin jetzt sofort fertig, gibt's dieses Jahr bei der diesjährigen Mitgliederversammlung noch eine Besonderheit. Normalerweise werden die zu besetzenden Posten Präsidium, Präsident und Vereinsbeirat nach der Satzung für 4 Jahre gewählt. Es ist aber eine Satzungsänderung in der Satzung im letzten Jahr erfolgt, sodass wir dieses Jahr zwar ein Superwahljahr haben mit allen Wahlen, Präsidium, Präsidentenamt und Vereinsbeirat, aber die Besonderheit ist, dass Präsidium und Präsident dieses Mal für 5 Jahre gewählt werden. Anders wie der Vereinsbeirat, der wird wie normal für 4 Jahre gewählt. Dadurch möchte man verhindern, dass in 4 Jahren wieder so ein Superwahljahr ist, weil wir haben natürlich, wie der Olli gesagt hat, viele Gespräche zu führen. Wir sind jetzt mittendrin gerade in den Gesprächen, wo es mit den Kandidaten um den Vereinsbeirat geht. Das will man eigentlich vermeiden und deswegen ist jetzt eine 5-jährige Amtszeit fürs Präsidium und den Präsidenten vorgesehen.
Soweit so klar, würde ich sagen.
Soweit so klar.
Und wenn wir dann das neue Präsidium gewählt haben, wird der Versammlungsleiter vors Mikrofon treten und Folgendes sagen.
Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns.
So sieht's aus, Sebastian. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Zum Beispiel Tagesordnungspunkt 11.
Ja, aber ganz kurz, Willy Brandt klang da so ein bisschen wie der Herr aus Backnang bei der vorletzten MV.
Vielleicht kann der das dann auch diesmal übernehmen. Auf jeden Fall steht dann die Wahl des Vereinsbeirats an. Und auch hier wird es eine Listenwahl geben. Es wird also so gewählt wie bei den Präsidiumskandidaten. Die Wahl läuft dabei so ab, dass die einzelnen Bewerber jeder Säule sich über ein Video nochmal vorstellen dürfen. Die 90 Sekunden hast du schon angesprochen und dann wird abgestimmt. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also wir sehen die 5 Videos der Kandidaten für die Gruppe Sport und Verein und stimmen anschließend ab. Danach laufen die 5 Videos der Gruppe Mitglieder und Fans und danach erfolgt erneut die Abstimmung. Dann noch die Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft. Hier sind es 6 Kandidaten, dann eben die Abstimmung. Und für die Wahl des Vereinsbeirats hat jedes Mitglied 3 Stimmen pro Säule. Mhm. Ja, also bei 5 Kandidaten kannst du eben 3 dir aussuchen.
Genau, und 3 Stimmen für 3 dann zu wählende Personen.
Absolut korrekt. Und jetzt kommen wir zum Kandidatenfeld. Sebastian, das war diesmal dein Arbeitsbereich. Du durftest dich mit den ganzen Kandidaten beschäftigen. Was gibt's für Erkenntnisse?
Ja, es hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Du hast schon angesprochen, wir haben die 3 Säulen, wir haben 9 Plätze, die zu vergeben sind, wir haben 16 Kandidaten. Ich habe mir alle angeguckt, alle Steckbriefe angeguckt, ich habe mir auch alle Videos angeguckt und auch da muss ich wieder sagen, jedes Video war gut. Also es war nicht so, dass du sagst, der hat ja gar keine Ahnung oder... Also es war wirklich alles richtig ordentlich, ich habe es mir gerne angeguckt und ich finde 90 Sekunden ist natürlich sportlich für die Menschen, die sich in den 90 Sekunden dann bewerben wollen und für sich werben möchten, aber sie haben es alle geschafft, finde ich. Was ich ganz spannend fand, ich habe dann mal mir die Fleißaufgabe selbst auferlegt und habe das Durchschnittsalter ausgerechnet der Kandidaten, weil es sind nur Männer,
ja.
Du hast glaube ich schon gesehen, aber... was hättest du getippt, wenn du es nicht gesehen hättest?
Ja, ich hätte auch über 50 getippt.
Ja. Also das Durchschnittsalter der Kandidaten für den Vereinsbeirat liegt bei 53,68 Jahren.
Ja, ich kann das nicht groß kommentieren, weil es ist ja nicht das Problem der Bewerber.
Nein.
Ja, aber es ist vielleicht ein Aufruf an der Stelle an junge Mitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen, sich auch für solche Ämter zu bewerben.
Genau, das ist ja das Henne-Ei-Prinzip, also warum bewerben sich keine jüngeren Menschen? Ist das Amt zu unattraktiv oder passt es nicht in die Lebensplanung rein? Oder haben die einfach keinen Bock? Also müssen wir mal gucken, aber ich fände es halt schon gut, wenn wir das vielleicht mal auf unter 50 bekommen könnten.
Und was wir auch noch sagen wollen, wir hätten gerne was mit dem Vereinsbeiratskandidaten hier im Fanprojekt gemacht und sie besser und tiefer und näher vorgestellt. Aber das Problem für uns war einfach, wir haben es von den Kapazitäten her nicht hinbekommen. Also das wäre dem Ganzen nicht gerecht gewesen. Wir haben uns verschiedene Formate überlegt, die aber alle zeitlich den Rahmen gesprengt hätten. Und da bin ich dann schon auch ein Stück weit gestern beim Wahlausschuss, der ja auch meinte, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist der Content dann kaum noch zu konsumieren für alle Mitglieder. Und da dachten wir, nee, wir legen einfach den Wert darauf, mit den Präsidiums- und Präsidentschaftskandidaten zu sprechen, mit dem Wahlausschuss zu sprechen und diese Folge zu produzieren. Und bitten euch deshalb auch hier wieder inständig darum, geht auf die Webseite des VfB Stuttgart und beschäftigt euch mit den Kandidaten. Ich habe es getan, ich habe mir alle Videos angeguckt, kann dir nur beipflichten. Also alles interessante Kandidaten und wir können ja mal kurz das Kandidatenfeld durchgehen.
Genau, das machen wir jetzt. Ich habe mir wirklich alle angeguckt und habe mir wirklich random jetzt so ein paar Fakten rausgeschrieben, die ich persönlich interessant fand. Vielleicht findet ihr die nicht interessant und vielleicht finden auch die Bewerber das nicht interessant, aber das war für mich so die Quintessenz, was ich da rausgezogen habe. Und es geht los mit der Säule Sport und Verein. Da gibt es, wie gesagt, 5 Kandidaten. Der erste in der Liste ist Werner Gast. Der ist aktueller Vereinsbeirat seit 2021 und ist natürlich so ein Stück weit auch eine verkannte VfB-Legende, weil der hat einfach über 1000 Spiele für den VfB gemacht, die meisten für die Amateure, aber von
75... Ist länger da als der Brustring.
Ja, von 75 bis 77 hat er auch 33 Zweitligaspiele gemacht, Aufstiegsmannschaft, ein Tor geschossen und, das hat er in seinem Video erwähnt, finde ich auch wirklich honorabel, Mitgliedsnummer 882.
Das ist wirklich spektakulär.
Genau, dann gehen wir gleich weiter. Kai Lechner ist Kriminalhauptkommissar und seit Ende 2024 Leiter der Schiedsrichterabteilung des VfB. Und wir erinnern uns dran, da gab es ja auch was mit Vereinsbeirat und Schiedsrichterabteilung. Sein Kai Engler ist dann zurückgetreten.
Da wissen wir auch nur das, was halt über die Medien kommuniziert wurde. Ja, er ist nicht mehr da, das können wir festhalten. Und sein Nachfolger zumindest bei der Schiedsrichterabteilung ist eben Kai Lechner, den ich sehr interessant fand. Also der hat mich angesprochen.
Der hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck im Video gemacht. Und ich finde es dann auch witzig, dass der nächste Leiter der Schiedsrichterabteilung auch wieder ein Kai ist.
Ich weiß nicht. Also,
vielleicht Grundvoraussetzung.
Weiß nicht. Dann,
kann man gut brüllen auf dem Platz. Oder das stimmt natürlich. Dann Dr. Marc-Nicolai Schlecht. Ich glaube, den kennt mittlerweile jeder ehemalige Profi-Torwart. Mittlerweile Co- und Torwarttrainer unserer zweiten Frauenfußballmannschaft. Kommt ja auch mal ein bisschen zu kurz. Und seit 2019 im Vereinsbeirat. Der kommt immer sympathisch rüber. Also ich denke, der wird auch wahrscheinlich einen relativ großen Amtsinhaberbonus haben, weil er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen während seiner Amtszeit.
Ja, wüsste ich auch nicht. Es gab, das muss man zur Vollständigkeit sagen, mal diverse Themen,
Gerüchte bei der vorletzten MV, wo es Abwahlanträge gegen
die gab. Aber alle ausgeräumt wurden, würde ich auch sagen. Und ansonsten sehe ich auch keinen Grund, warum man Marc-Nicolai Schlecht nicht die Stimme geben sollte. Wie gesagt, es sind keine Wahlempfehlungen, sind einfach nur Einschätzungen zu den Kandidaten. Natürlich kann es Menschen geben, die sagen, ich möchte Marc-Nicolai Schlecht nicht wählen. Das ist völlig in Ordnung. Nur für mich spricht jetzt erstmal nichts dagegen, ihn im Amt zu bestätigen.
Ja. Der nächste ist dann Peter Schmid. Also der hat mich wirklich geflasht.
Der war super. Der war auch super. Jetzt haben wir schon das Problem, dass wir 4 Kandidaten hier runtergebeten haben und alle könnten wir wählen.
Genau, und wenn wir jetzt gesagt haben, Werner Gast ist eine VfB-Legende, dann Peter Schmid auf jeden Fall, der ist Leiter der VfB-Traditionsabteilung, nämlich der Garde, ist 65 Jahre VfB Stuttgart-Mitglied. Sein Vater Otto war der Kapitän der Meistermannschaft 1950 und dazu kommt, dass Peter Schmid auch noch ehemaliger Diplompsychologe ist und Fernsehsportjournalist war beim SWR, damals SDR.
Er ist auch eine SDR-Legende, absolut.
Ja, genau. Ja. Und er ist unser Mann fürs Museum. Sagt nicht ich, sagt er.
Ja, cool.
Und also wenn ich so sein Profil sehe, denke ich, okay, also so einer wird dem Vereinsbeirat wahrscheinlich auch gut tun. Ne?
Ich sag's ja, wir haben jetzt 4 Kandidaten durch und alle 4 könnten wir wählen.
Genau. Und dann last but not least, Professor Christoph Seeger, auch den hat
den
man schon
mal. Ich.
Den kennen wir schon. Ist Professor an der Hochschule der Medien für Sport, Kommunikation immer wichtig beim VfB und ist ehemaliger Vereinsbeirat von 2017 bis 2021 gewesen.
Warum, weißt du noch, warum er dann nicht erneut kandidierte oder hat er die Wahl verloren? Ich weiß es gar nicht.
Also ich bin der Meinung, er hat den gleichen Move gemacht wie jetzt Bernadette Martini. Er hat sich fürs Präsidium beworben.
Du hast recht.
Und ist dann aus dem Vereinsbeirat ausgeschieden, aber leider nicht ins Präsidium gewählt worden. Und was ich noch ganz spannend finde, damals im Vereinsbeirat war er nicht in der Säule, in der er jetzt antritt, sondern er war in der Säule Wirtschaft und Gesellschaft. Spricht ein Stück weit für ihn, weil er bringt für mehrere Säulen die Qualifikation mit. Finde ich ganz spannend.
Ja, ist auch wieder interessant. Absolut. Mitglieder und Fans ist ja vielleicht immer die wichtigste Säule für viele Mitglieder bei der Mitgliederversammlung. Wen haben wir denn da?
Auch da haben wir...
Jetzt kommt gleich eines meiner absoluten Highlights, ja.
Willst du loslegen?
Nein, mach du. Du hast dich damit beschäftigt.
Genau, also da haben wir auch wieder fünf Bewerber für die drei Plätze in der Säule, Mitglieder und Fans. Und der erste, also habe ich mir jetzt ausgesucht, das ist der erste in der Reihenfolge, die der VfB festgelegt hat. Es ist alphabetisch.
Sehr gut.
ist Jens Beierschmidt, den hatte ich schon mal angesprochen, weil ich seinen Steckbrief, bevor ich das Video gesehen hatte, schon relativ interessant fand, weil er ja Kriminalhauptkommissar bei der Kriminalpolizei Esslingen ist und sich vor allen Dingen für Fanrechte einsetzen möchte.
Die Vorstellung war grandios. Ich bin Bulle, sagt er einfach so.
Sagen nicht wir, sagt er. Also er hat sich vorgestellt, das ist sein Beruf. Fand ich wirklich sehr sympathisch. Und er möchte sich einsetzen für bessere Kommunikationsabläufe beim VfB, dass vielleicht weniger interner nach außen dringen, bevor sie nicht intern erstmal besprochen wurden.
Mit Botschaft in Richtung Carlos Urbina.
Ja.
Wobei, also wir haben ja auch schon oft über Carlos Urbina gesprochen, so möchte ich es mal sagen. Aber man muss dazu sagen, das Problem ist natürlich nicht Carlos Urbina. Das Problem sind die Leute, Menschen,
die ihn anrufen.
Ja. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen.
Ja. Genau, und er möchte sich, haben wir schon angesprochen, halt für Fanrechte einsetzen, dass halt unsere zahlreichen und treuen Auswärtsfahrer halt auch so behandelt werden, wie sie es verdienen. Und ich glaube nicht nur die Fans vom VfB, sondern von jedem Fußballverein. Und was ich spannend fand, was er wirklich ganz explizit angesprochen hat und was die Jungs hier vom Fanprojekt sehr freuen wird, er möchte sich einsetzen für ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Fußballumfeld, was auch wirklich ein großes Thema ist, was auch beim VfB-Kontext gar nicht thematisiert wird.
Beeindruckendes Paket, wenn du mich fragst.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also sehr interessanter Kandidat. Den anderen, den kenne ich auch, Christian Döring.
Genau, der hat sich damals bei der Hitzeschlacht im Neckarstadion in Vereinsbeirat reinwählen lassen. Ist seit September 2023 mit dabei, ist Außendienstler bei einer, wie sagt er immer, großen lokalen Brauerei. Und der hat Bock auf mehr. Also nach anderthalb Jahren hat er gesagt, jetzt bin ich gerade warm gelaufen, jetzt möchte ich mehr. Und das war, auch da fand ich interessant, dass er sich explizit für einen Fanvertreter im Aufsichtsrat ausspricht. Ich weiß gar nicht, ob er das quasi... Also was er da beeinflussen kann, aber ich finde mal diese Position finde ich gut und macht ihn dann auch eher für mich wählbarer als nicht wählbarer.
Ja, und ich kann es nur immer wieder sagen, immer wenn ich mit Christian am Rande irgendwelcher Spiele sprechen durfte, hatte ich großen Spaß, ein super sympathischer Typ. Ich weiß, es kommt jetzt wieder rüber wie eine Wahlwerbung, ist es aber halt einfach nicht. Ich möchte einfach nur euch mitteilen, dass es jede Menge gute Kandidaten gibt. Und auch hier in dieser Säule sagen wir ja, nach zwei Kandidaten, die wir bislang vorgestellt haben, können wir wählen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern mit den nächsten dreien.
Nee, wird sich nicht ändern. Dann kommt Peter Kemmer, den kennen wir nicht. Ich habe mir das Zitat da mal rausgesucht. Also der ist im Ruhestand und sagt von sich selber, finanziell unabhängig und zeitlich flexibel. Da habe ich gedacht, das ist mein Leben. Das wäre ich gerne. Ich bin keins von beiden. Aber er ist Abteilungsleiter Schwimmen in Schwäbisch Hall. Und was ich spannend fand, er hat 1980 den VfB-Fanclub in Schwäbisch Hall gegründet.
Ja.
Also auch ein Stück weit Legacy.
Absolut. Weiter geht's mit Frank Maurer.
Genau, der sagt, wie er selbst sagt, schafft im Remstal. Macht ihn dann für mich schon mal sympathisch.
Nee, genau, das war er mit relativ viel Schwäbisch in der Vorstellung. Fand ich super.
Ich habe geschrieben, auf jeden Fall der Kandidat mit dem breitesten Schwäbisch.
Absolut. Also,
und so einen braucht man eigentlich auch im Vereinsbeirat, der so richtig schönes Schwäbisch spricht. Der möchte auch die Kommunikation verbessern und über Kooperationen, wie zum Beispiel bei den Frauen, die Abteilung stärken. Also auch das finde ich einen spannenden Ansatz, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, sondern vielleicht auch hier im lokalen Umfeld vielleicht Kooperationen bilden kann. Und er möchte sich stark machen für das Projekt Neckarpark, was ich jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gehört habe. Ne?
Ist übrigens auch ein Thema gewesen, dass man im Nachgang, ich möchte jetzt gar nicht so lange zurückblicken, dem alten Präsidium anlasten kann. Wir haben ja immer darüber gesprochen, es fehlen so ein bisschen die Visionen, was kommt denn jetzt danach, Frauenfußballabteilung, alles gut und schön, muss man vielleicht auch mal einordnen. Die Frauenfußballabteilung hätte es natürlich ohne den Vereinsbeirat auch nicht gegeben. Du erinnerst dich vielleicht noch, damals waren auch zwei Vereinsbeiräte wirklich aktiv und haben diese Projektgruppe gestartet und gestaltet. Claudia Meintock, der andere Name ist mir gerade entfallen, der noch mit dabei war. Die haben sich da wirklich, war das nicht Dieter Göckel sogar? Ich glaube, es war Dieter Göckel.
Ich glaube schon, ja.
Ja, die haben sich darum bemüht und haben das natürlich mit aufgesetzt. Und dann fehlte uns ja so ein bisschen der Blick in die Zukunft und das Thema Neckarpark. Das hätte so ein Themenfeld sein können. Das haben, glaube ich, einige Kandidaten für sich jetzt entdeckt. Vielleicht auch Rainer Wenninger.
Weiß ich nicht, aber er ist der Verbleibende, der sich dann für die Säule Mitglieder und Fans bewirbt. Und ich glaube, ihm müssen wir eigentlich gar nichts mehr sagen. Der ist seit Ende 2017 Mitglied des Vereinsbeirats, also Gründungsmitglied des Vereinsbeirats und seit dem 15. Februar 2021 der Vorsitzende vom Vereinsbeirat. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich aktuell niemanden, der sich beim VfB besser auskennt als er, weil er ist so lange dabei, das ist ja für VfB-Verhältnisse schon also eine ganze...
Der Dino.
Der Dino, ist der VfB-Dino, ne? Und ich habe es eben schon angesprochen, also spätestens letztes Jahr wurde er zur Legende, als er dann von Klaus Vogt die Versammlungsleitung übernehmen musste und da durch das Programm gejagt ist, als ob er das irgendwie jeden Tag macht.
Ja, hat er sehr gut gemacht und auch in einer schwierigen Phase, glaube ich, die Mitgliederversammlung mit der Art und Weise, wie er sie eben geführt hat, auch ein Stück weit beruhigen können, weil es war ja schon, wir erinnern euch, eine sehr aufgehitzte und auch teilweise feindselige Stimmung.
Genau. Und ich glaube, wenn man Prädikat finden möchte für Rainer Benninger, ich finde dann immer sofort unaufgeregt. Also er macht das immer sehr unaufgeregt und das tut dem VfB, glaube ich, ziemlich gut.
Absolut. Wirtschaft und Gesellschaft, da gab es 6 Kandidaten.
Genau, das ist die einzige Säule, wo man 6 Kandidaten gefunden hat. Der erste, das A macht den Anfang, ist Michael Astor, ist auch seit 2021 Mitglied des Vereinsbeirats und hat sich in den letzten Jahren vor allen Dingen, also aus meiner Sicht, verdient gemacht, als es darum ging, den Grundlagenvertrag zwischen e.V. und AG nachzuschärfen und sicherlich zugunsten des e.V. nachzuschärfen. Verbessern. Also er hat da, glaube ich, wirklich viel Arbeit reingesteckt und alle, mit denen man spricht, sagt, das war wichtig und das war richtig gute Arbeit.
Ich glaube, in Sachen Wirtschaftskompetenz ist er da ganz vorne mit dabei. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann im Vereinsbeirat gewesen, das kann man an der Stelle sagen.
Ja.
Der, das ist zumindest mein Eindruck, noch nicht ganz fertig ist mit seiner Arbeit beim VfB.
So klingt er. Und er hat in seinem Steckbrief auch nochmal gesagt, so Themen wie 50+1, bei uns 75+1 will er auf jeden Fall vertreten. Also
ich meine, er sollte nichts anderes sagen.
Das Konträre kannst du nicht aussprechen, wenn du dich wirklich für ein Amt beim VfB Stuttgart bewirbst.
Den nächsten kennen wir auch seit 2017.
Genau, Professor Dr. André Bühler, auch seit 2017 im Vereinsbeirat und Gründungsmitglied, 2021 wiedergewählt und seitdem stellvertretender Vorsitzender des Vereinsbeirats. Und er hat im Video gesagt, er möchte das neue Präsidium dabei unterstützen, die e.V.-Interessen in der AG selbstbewusst zu vertreten, was ich auch ganz spannend finde, weil er da auch so einen Punkt hat, wenn wir jetzt neues Präsidium bekommen sollten oder zumindest eins, was auch noch nicht so lange da ist, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn arrivierte Kräfte die so ein bisschen begleiten. Ob man das jetzt die Meinung teilt oder nicht,
aber
ich fand den Punkt ganz, ganz gut.
Da fällt mir noch ein, Rainer Benninger hat noch was ganz Wichtiges gesagt. Er meinte nämlich auch, sollte er nicht gewählt werden, wird er trotzdem seinen Anteil leisten, um eben den neuen Vereinsbeirat zu unterstützen und gleichzeitig natürlich sein Wissen weiterzugeben. Das fand ich auch ein wichtiger Hinweis, dass man offensichtlich dann nicht irgendwie mit Groll rausgeht, sondern diesen Entscheid akzeptiert
und
trotzdem einen guten Übergang gewährleistet.
Und wir hatten ja beim VfB auch schon Leute, die gesagt haben, wenn ihr nicht so und so wählt, dann hinterlasst ihr alles irgendwie in Schutt und Asche.
Also das und schaut, wo wir sind. Bernabeu, ich sag's nochmal.
Genau. Ulrich Hensler ist der Nächste, ist mir sofort aufgefallen, geboren in Bad Cannstatt, mach ihn schon mal sympathisch. Der möchte, dass die Vereinsinteressen durch ein starkes Präsidium, Zitat, mit Nachdruck in der AG vertreten werden. Fand ich gut.
Ja.
Und er möchte auch ganz konkret ein multifunktionales Stadion für Frauenfußball und die Leichtathletik. Also ich glaube, da ist er auch eine Meinung mit verschiedenen Kandidaten, mit denen wir gesprochen haben fürs Präsidium.
Auch wieder Thema Neckarpark, keine Frage. Und natürlich auch wieder wichtige Punkte, die er damit reingebracht hat.
Genau, der nächste ist dann Nico Lauxmann, der ist Oberbürgermeister der Stadt Kornwestheim, hat trotzdem noch Zeit für einen Vereinsbeirat und hat sicherlich ganz viel Erfahrung mit Gremienarbeit, dass manche Sachen vielleicht nicht ganz so schnell funktionieren, wie man sich das wünscht. Und er hat gesagt, er möchte die Abteilung und die Infrastruktur stärken. Also er sagt das, was ein Politiker sagt, aber auch im Video macht er für mich einen komplett guten Eindruck. Also hätte ich auch wirklich gar keine Bedenken, wenn er im Vereinsbeirat sitzt.
Ja, es ist wie bei den anderen Säulen auch. Bislang habe ich nichts Negatives über irgendwelche Kandidaten und das kann ich an der Stelle auch schon wieder sagen, es wird sich nicht groß ändern.
Genau. Dann Timo Theobald, spannende Persönlichkeitsunternehmensberater und war langjähriger Vorstandsreferent beim DFB. Das macht ihn so ein bisschen speziell bei dem Kandidatenfeld. Das andere, was ihn speziell macht, ist sein Alter. 32 Jahre, also er ist quasi Nachwuchshoffnung für die Gremien. Ich habe es angesprochen, das Durchschnittsalter ist weit über 50 und vielleicht wird er auch mal so ein bisschen Jugend dann den Gremien beim VfB guttun.
Also ich bin grundsätzlich immer ein großer Fan davon, wenn Menschen in den Vereinsbeirat oder auch ins Präsidium gewählt werden, die jünger sind als ich. Wir brauchen junge Menschen, die diesen Verein nach vorne bringen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es ältere sind, das kann auch gut sein, aber es sind halt zu wenig junge Menschen bei uns in den Gremien aktiv.
Ja.
Also gerade Präsidium, wie gesagt, das hat sich jetzt auch nochmal mit Andreas Krupp ein bisschen verändert, keine Frage, aber da tut es uns mit Sicherheit gut, wenn da auch mal Leute am Start sind, die knapp an der 4 schrammen vorne dran oder die 3 noch eben vor der letzten Zahl haben. Und nicht nur deshalb kann man, glaube ich, Timo wählen. Er hat auch sonst, du hast gesagt, wirklich einiges vorzuweisen. Super spannender Kandidat.
Ja, total. Und der letzte ist auch spannend, das ist Eberhard Herzog von Württemberg, der sich quasi das Wappen des VfBs mit seiner Familie teilt, weil es ist ja das Familienwappen derer von Württemberg. Also auch spannend, er möchte Wirtschaft und den Verein stärker miteinander verbinden und er ist eins der ersten lebenslangen Mitglieder beim VfB gewesen. Also auch interessante Persönlichkeit, interessanter Steckbrief. Lohnt sich auf jeden Fall auch, sein Video anzuschauen und mal in den Steckbrief reinzugucken.
Sehr spannend. Also das haben wir euch jetzt mitgeben können. Wie gesagt, für alle weiteren Informationen einfach die Webseite des VfB Stuttgart ansteuern beziehungsweise bei euch im E-Mail-Postfach nochmal die Mail rauskramen, die einen Link beinhaltet mit allen wichtigen Informationen zu den diversen Kandidaten.
Ja, und wenn ihr euch die Zeit habt, dann guckt euch einfach diese 16 Videos an. Also das sind 20 Minuten, 25 Minuten und man kriegt ja so einen persönlichen Eindruck einfach von jedem. Man kann einen Steckbrief durchlesen, ja, aber man will ja auch wissen, wie reden die Leute, weil dass der eine halt schönes, breites Schwäbisch redet, das siehst du nicht an einem Steckbrief. Das musst du halt hören.
Ja.
Das ist halt dieser Nasenfaktor einfach und das gehört auch mit dazu einfach. Ja, also insofern, nehmt euch die Zeit und guckt euch die Videos an, aber wie gesagt, sie werden auch bei der MV nochmal vorgespielt.
Also sympathisch sollten mir die Kandidaten schon sein. Und das
waren sie alle.
Genau, ja, absolut. Und das kann ich mir aber dann abholen, indem ich mir diese Videos anschaue, weil das gibt der Steckbrief natürlich nicht her. Die vermutlich letzte Wahl an diesem Abend habt ihr, wenn es um die Satzungsänderungsanträge geht, Tagesordnungspunkt 12. Und hier lohnt es sich nochmal zuzuhören. Nach meinem Kenntnisstand gibt es diesmal keine Satzungsänderungsanträge von Mitgliedern, sondern alle Anträge wurden über die Satzungskommission eingebracht. Kurz nochmal was zu dieser Kommission. Die Satzungskommission hat sich vor einem Jahr nochmal inhaltlich und personell neu ausgerichtet. In der Satzungskommission sitzen Markus Scheurer, bekannt vom VfB-Freundeskreis, Timo Alte ist ein Rechtsanwalt, Niklas Johnson oder Johnson
heißt er.
Genau, das ist der VfB-Justiziar, Daniel Epple vom Kommando Cannstatt, den hatten wir auch schon bei uns im Podcast zu Gast, Johannes Bach ist vom Schwabensturm, ist glaube ich auch vielen ein Begriff, Rolf Setzer ist in der Abteilung Leichtathletik aktiv, Stefan Hildebrand, Direktor NLZ und Marcel Mortum-Rumpf, unser Vereinsmanager und Tausendsasser, kann ich an der Stelle sagen. Ja, das ist der
Multitalent, macht, ja.
Ist absurd. Gleiches gilt für Marco Fischer, also Props schon mal an die beiden, weil gefühlt machen die alles. Also die müssen eigentlich auf der Geschäftsstelle leben, weil das, was die alles bewältigen aktuell, ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank für eure Arbeit an der Stelle.
Ja, und ich hoffe, die gehen erstmal dann 8 Wochen Urlaub, wenn die Mitgliederversammlung rum ist, weil auch die müssen sie irgendwie wuppen. Also das ist brutal.
Den ersten Erfolg, wenn man so will, konnte die Satzungskommission mit der Auflösung von Zirkelbezügen in der VfB-Satzung vorweisen, Thema Wahlausschuss, das hatten wir. Darüber hinaus geht es natürlich auch noch darum, unsere Satzung, ich sag mal, auf Sinn und Zweckhaftigkeit zu prüfen und gegebenenfalls Änderungen anzustoßen.
Genau, und auch auf Zeitgemäßigkeit möchte ich es mal nennen. Und wir haben ja den ein oder anderen Antrag von der Satzungskommission, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, was wir da drinstehen haben, muss das vielleicht mal irgendwie updaten.
Absolut korrekt. So, alle Satzungsänderungsanträge brauchen, um erfolgreich angenommen zu werden, eine Dreiviertelmehrheit, also 75%. Auch wenn wir jetzt eine Satzungskommission haben, das möchte ich auch noch ganz kurz erklären, heißt das natürlich nicht, dass nicht auch andere Mitglieder Änderungsvorschläge einbringen können. Also jedes Mitglied hat die Möglichkeit, einen Satzungsänderungsantrag einzubringen. Es macht aber durchaus Sinn, sich im Vorfeld mit der Satzungskommission diesbezüglich auszutauschen. Warum liegt eigentlich auf der Hand? Diese Menschen beschäftigen sich verstärkt, so möchte ich es mal sagen, nicht täglich, aber verstärkt mit der Satzung des VfB Stuttgart. Wenn ihr also Ideen habt, dann kontaktiert die Geschäftsstelle, fügt vielleicht noch den Hinweis Satzungskommission hinzu und tauscht euch dann gerne mit diesem Gremium aus. Selbst wenn sich dann herausstellen sollte, dass die Satzungskommission euren Antrag nicht unterstützt, könnt ihr ihn natürlich trotzdem zur Abstimmung bringen. Vorausgesetzt, er erfüllt gewisse Kriterien. Da brauchen wir, glaube ich, aber jetzt nicht nochmal explizit drauf eingehen, denn diesmal gibt es ja, wie gesagt, nur Änderungsanträge, die über die Satzungskommission eingebracht wurden. Und das, Sebastian, sind folgende.
Genau, aber dann nochmal kurz zur Erläuterung. Und die Satzungskommission entscheidet natürlich nicht darüber, ob euer Antrag, den ihr stellt, auf die Tagesordnung kommt oder nicht, das entscheidet das Präsidium. Oder wenn die sagen, nö, und ihr wollt ihn trotzdem drin haben, dann entscheidet im Endeffekt die Mitgliederversammlung drüber. Aber es kann natürlich sein, dass die Satzungskommission einen ähnlichen Antrag zum Beispiel, wie ihr in der Schublade habt, und ihr stellt was anderes, die im Wortlaut vielleicht nur leicht voneinander differieren, und dann macht es natürlich Sinn, miteinander zu reden und sagen, hey, wir haben eigentlich den gleichen Antrag, lassen das zusammenlegen. Aber ihr könnt jeden Satzungsänderungsantrag, der gewisse Kriterien erfüllt, natürlich einbringen, auch wenn die Satzungskommission da keinen Bock drauf hat. Aber in der Regel macht es einfach Sinn, dass man sich vorher austauscht.
Super wichtiger Hinweis. Das hätte ich jetzt wieder vergessen. Jetzt aber zu Punkt A. Ja. Änderung von Paragraph 1 Absatz 3 der Satzung. Festschreibung des Brustrings als Erkennungszeichen des Vereins. Bislang, Sebastian, steht Folgendes in der Satzung.
Die Vereinsfarben sind weiß-rot.
Und in der Zukunft soll dort stehen?
Die Vereinsfarben sind weiß-rot. Erkennungszeichen des Vereins ist der Brustring als Symbol der Verbundenheit des Vereins mit seinen Mitgliedern und Fans.
Ich glaube, das müssen wir nicht groß erklären. Hier soll der übergeordneten Bedeutung des Brustring als visuelles Wiedererkennungsmerkmal des Vereins und zugleich als traditionsstiftendes Symbol der Verbundenheit zu den Mitgliedern und Fans Rechnung getragen werden.
Genau, und man merkt ja auch am Wortlaut des Satzungsänderungsantrags, dass man auch gewillt ist, möglichst wenig Konfliktpotenzial zu schaffen, weil ich lese weder, dass der rot sein muss, und ich lese auch nicht, dass der durchgehend sein muss. Also man versucht auch wirklich Sachen einzubringen, auf die sich eigentlich alle einigen können, und wenn dieser Antrag halt nicht einen 9 bei den Prozenten vorne hat, dann weiß ich es nicht.
Ja, da frage ich mich auch, warum ein Mitglied auf die Mitgliederversammlung geht, wenn er sich praktisch darauf nicht committen kann, ja, dass wir einen Brustring tragen beim VfB Stuttgart. Punkt B, Änderung von Paragraph 13 Absatz 4 und 6 der Satzung, Einladung zur Mitgliederversammlung, Stellung von Anträgen und Veröffentlichung der Anträge von Mitgliedern. Hier lese ich jetzt nicht die heutige und die vorgeschlagene Fassung vor. Ich habe was viel Besseres, Sebastian. Der Vorsitzende der Satzungskommission, Markus Scheurer, erklärt uns die Änderungen in einem kurzen Video. Wie gesagt, es geht um die Einladung zur Mitgliederversammlung.
Hier wollen wir moderner werden und auch etwas zeitlich vorrücken. Zum einen würden wir die Einladung zur Mitgliederversammlung auf die Internetseite des Vereins umgestellt. Ich denke, die meisten von uns informieren sich bereits heute ausschließlich über dieses Medium. Es ist nachhaltiger und es spart dem Verein Kosten. Zugleich wird die Frist von 5 auf 6 Wochen vorgezogen. Wir kommen zu der Stellung von Anträgen von Mitgliedern. Auch hier führen wir eine Vereinfachung ein. Neben dem eingeschriebenen Brief ist jetzt auch die E-Mail möglich. Entsprechend zu der vorherigen Verschiebung gehen wir auch hier von 3 auf 4 Wochen in der Frist. Folgerichtig wird dann auch die Veröffentlichung der Anträge von Mitgliedern von 1 Woche auf 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung vorgezogen. Damit haben die Mitglieder mehr Zeit, sich mit den Anträgen und deren Begründung auseinanderzusetzen. In der folgenden Folie stellen wir Ihnen vor, wie das sich grafisch darstellt. Sämtliche Fristen rücken von 5, 3, 1 Woche auf 6, 4, 2 Wochen nach vorne. Das heißt, die Reaktionszeiten bleiben gleich, bis auf die Mitglieder, die wir gerade erläutert haben, jetzt 2 Wochen Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ein eher technischer Punkt, der dabei helfen soll, etwas Druck von der Mitgliederversammlung zu nehmen, beziehungsweise dem e.V. mehr Zeit zu verschaffen, sich mit Anträgen der Mitglieder zu beschäftigen. Das versteht, glaube ich, jeder, dass die Prüfung der eingebrachten Änderungsanträge eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die kurz vor der Mitgliederversammlung eher knapp bemessen ist. Und die Änderung hilft dem e.V. also im administrativen Ablauf von einer Mitgliederversammlung. So könnte man zusammenfassen. Also für mich spricht da nichts gegen die Annahme dieses Antrags.
Nee, es entspannt den ganzen Ablauf vor der MV, das sehe ich genauso. Und es macht natürlich auch Sinn, das Ganze jetzt ins Digitale zu verlagern, auch die Einladung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch nach wie vor auch dann unter den älteren Mitgliedern auch Menschen gibt, die vielleicht nicht auf der Internetseite sind oder keine E-Mail haben. Und ich möchte nur erwähnen, dass man diesen Leuten die Möglichkeit geben muss, die Sachen auch nach wie vor per Brief zu bekommen. Und wenn es von 130.000 nur 130 sind, aber man sollte die nicht irgendwie ausschließen.
Da fällt mir eine schöne Diskussion ein, die ich neulich in einem ICE mitverfolgen durfte. Ja. Es ging nämlich um die digitale bzw. die Plastikbahncard. Mhm. Da wurde es fast handgreiflich, weil sich ein älterer Herr in seiner Freiheit eingeschränkt fühlte, weil er die Bahncard digital dabei haben musste. Mhm. Und ich sag's mal so, ganz vorsichtig, ich verstehe, dass es manchmal eine gewisse Zeit braucht, um sich an Neuheiten zu gewöhnen. Aber das Internet an sich.
Das Internet an sich, ja.
Mehr will ich nicht sagen.
Ja, ja.
Also man kriegt das hin und ich finde, ja, also das sollte für jedes Mitglied irgendwie möglich sein. Und wenn du dann deinen Enkel oder deinen Sohn, Tochter, wen auch immer bittest, dir da vielleicht mit zu helfen.
Ja, und wenn der VfB das dann nicht mehr machen möchte, dann müssen wir Mitglieder dann vielleicht einen Internetausdruckdienst irgendwie etablieren, dass man es manchen Leuten auch in Papierform noch nutzbar machen kann. Ich bin dabei, ich bin auch dafür, dass keine Bäume deswegen sterben müssen, weil wir uns die
Tagesordnung ausdrucken. Das ist halt praktischer.
Natürlich ist es praktischer, aber
ja,
okay. Ich könnte auch Anekdoten erzählen. Neben uns unsere Nachbarin, die ist 80 und dann ist irgendwann, gibt es kein Fernsehen mehr und wir haben halt eine Mail bekommen von Vodafone, dass da irgendwie umgestellt wird. Sie hat gar nichts bekommen und sie hat keine E-Mail. Ja, und dann klingelt sie bei uns und sagt, ich habe kein Fernsehen mehr. Also
wir sollten, was denn sagen
wir sollten versuchen, alle Leute mitzunehmen.
Klingelt bei der Familie Rose, wenn ihr nicht mehr weiter wisst bezüglich der Mitgliederversammlung.
Aber bringt Toner mit, bitte.
Punkt C. Einfügung eines neuen Paragraphen 13 Absatz 10 der Satzung, Durchführung der Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung.
Und jetzt wird's wichtig.
Jetzt wird's wichtig. Alle Abstimmungen sind wichtig, Sebastian, aber
natürlich.
Dieser Satzungsänderungsantrag ist es ganz besonders. Folgender Absatz soll in die Satzung mit aufgenommen werden.
Die Mitgliederversammlung findet als Präsenzveranstaltung statt. Abweichend hiervon darf das Präsidium die ordentliche Mitgliederversammlung nur dann als hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, wenn dies auf Antrag eines Mitglieds nach § 13 Absatz 6 der Satzung mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen auf der unmittelbar vorherigen ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen wurde oder aufgrund höherer Gewalt eine Präsenzversammlung nicht oder nur unter erheblichen Einschränkungen stattfinden könnte.
So wichtig. Es geht hier nicht darum, ob man für oder gegen eine hybride Mitgliederversammlung ist. Es geht darum, wann und ob es eine hybride Mitgliederversammlung beim VfB geben darf. Also es geht um den generellen Umgang mit diesem Thema.
Genau. Und es geht darum, wer das entscheiden darf.
Absolut korrekt. Und auch hierzu hören wir nochmal Markus Scheurer, der uns das Ganze erklärt mit guten Folien.
Aufgrund Corona hat der Gesetzgeber hier die Möglichkeit eröffnet, dass der Verein auf Beschluss des Präsidiums diese auch hybrid durchführen kann und dass die Mitglieder jedes Mal für die nächste Versammlung bestimmen können, wie sie durchgeführt werden soll. Wir schlagen vor, von dem Gesetzesgrundsatz abzuweichen. Wir sehen die Mitgliederversammlung grundsätzlich in Präsenz. Gleichzeitig soll die Entscheidungskompetenz darüber aber beim höchsten Organ des Vereins, nämlich bei der Mitgliederversammlung, bleiben. Diese kann mit einer Dreiviertelmehrheit sich für eine hybride oder digitale Veranstaltung entscheiden. Eine Ausnahme bleibt, wenn wir eine Situation wie eine Pandemie oder ähnliche Themen haben, muss das Präsidium das Recht behalten, eine andere Form zu wählen. Hierbei haben wir uns an den Begriff der höheren Gewalt angelehnt, eine juristisch feststehende Definition.
Also, es geht nicht um Pro oder Contra hybride Mitgliederversammlung. Es geht zum einen darum, die Entscheidungskompetenz, ob es eine hybride Mitgliederversammlung geben soll, in die Hände des höchsten Organs zu legen, der Mitgliederversammlung. Aktuell ist es nämlich so, dass das Präsidium, und zwar nur das Präsidium, darüber entscheiden darf, ob eine Mitgliederversammlung hybrid oder ausschließlich in Präsenz stattfinden darf.
Genau, das ist ein Problem, das wir uns selbst geschaffen haben bei der Mitgliederversammlung 2023 müsste das gewesen sein, als wir nach 8 Stunden da in der Hitze auch irgendwas abstimmen sollten und gar nicht gewusst haben, worüber wir abstimmen und uns da quasi selbst enteiert haben, also auch die Damen, weil wir diese Entscheidung der Mitgliederversammlung uns selber weggenommen haben und Stand jetzt kann oder hätte Dietmar Allgeier sagen können, wir machen Hybrid.
Absolut korrekt. Also wenn ihr für diesen Antrag stimmt, dann entscheiden im Normalfall wieder die Mitglieder darüber, ob es eine hybride Mitgliederversammlung gibt oder nicht. Und im Krisenfall hat das Präsidium die Möglichkeit, für eine hybride oder virtuelle Mitgliederversammlung einzuberufen.
Genau.
Und was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, für diesen hypothetischen Fall, ja, also dass es mal zu einer Abstimmung kommt, ja, ist dann auch natürlich wieder eine Dreiviertelmehrheit nötig, um dann eben zu beschließen, dass die darauffolgende Mitgliederversammlung hybrid stattfinden soll. Und hast du das verstanden?
Genau, ja. Und nur die.
Genau, also das stimmen wir jetzt nicht ab am Samstag. Wir stimmen jetzt erstmal ab, ob es so genau kommen darf. Und dann würde es theoretisch möglich sein, bei der Mitgliederversammlung 2026 darüber abzustimmen, ob die Mitgliederversammlung 2027 als hybride Veranstaltung stattfinden soll. Und das ist dann keine Grundsatzentscheidung, sondern nur eine, die sich auf die nächste Mitgliederversammlung, eben dann die 2027, beziehen würde. Ja? Und, das muss man nochmal sagen, um aber im Krisenfall handlungsfähig zu bleiben, hätte das Präsidium weiterhin die Möglichkeit, eine hybride oder virtuelle Mitgliederversammlung einzuberufen. Dafür muss aber ein Ereignis der höheren Gewalt vorliegen, wie zum Beispiel eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. So, das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was man dann rechtlich prüfen kann, ob ja, der ja Fall vorliegt, aber ich glaube, man versteht es. Also es geht jetzt erstmal darum, das Thema in die Satzung einzuführen. So könnte man es zusammenfassen. Bisher gibt es nur das von Markus Scheurer angesprochene Gesetz oder die Möglichkeit, die Satzung im eigenen Sinne zu ändern. So, und die Satzung selber kennt eigentlich keinen Umgang mit dem Thema hybrid bzw. virtuell. Und das möchte man jetzt einführen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir Mitglieder hier die Entscheidungshoheit haben. Deshalb würde ich für diesen Antrag stimmen.
Ich werde auf jeden Fall für diesen Antrag stimmen. Also das einzige Mal in dieser Sendung für mich eine klare Wahlempfehlung, stimmt dafür, dass die Mitglieder darüber abstimmen können, weil es war so, dass 100.000 abstimmen können darüber, ob wir Hybrid machen oder nicht. Und aktuell sind es halt 2 Leute und dann sind es demnächst 3 Leute, die darüber abstimmen können. Aus meiner Sicht geht das halt nicht. Wir sollten uns dieses Recht auf jeden Fall zurück in die Mitgliedschaft holen. Und ich finde es aber auch wichtig, dass das Thema Hybrid, virtuell, Präsenz in die Satzung verankert wird. Wir haben viel darüber gesprochen mit den Kandidaten. Auch das Thema, wie gehen wir mit dem Thema um, Livestreaming. Das ist in der Satzung auch überhaupt gar nicht geregelt. Auch das muss angegangen werden, dass man sagt, man kann vielleicht nicht abstimmen, aber die MV wird übertragen. Das sind alles Themen, die kommen jetzt immer stärker aufs Tableau, weil die Technik auch weiter ist und das müssen wir angehen. Da finde ich es gut, dass die Satzungskommission da jetzt mal einen ersten Step macht und hoffentlich nicht den letzten, sondern auch da weiter dran arbeitet, dass wir auch Leute teilhaben lassen können, die halt nicht vor Ort sein können oder wollen.
So sieht's aus. Punkt D, Änderung von Paragraph 16 Absatz 1, 3 und 6 der Satzung, Zusammensetzung und Amtszeit des Präsidiums sowie Folgen des vorzeitigen Ausscheidens von Präsidiumsmitgliedern. Auch wieder wichtig. Und auch hier kann ich es vorwegnehmen, ich finde die Erklärung von Markus Scheurer sehr sinnvoll, deshalb bitte nochmal zuhören. Wir hören uns nochmal den Vorsitzenden der Satzungskommission an.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir jetzt über ein Jahr nur mit 2 Präsidiumsmitgliedern arbeiten. Wir stellen Ihnen jetzt grafisch dar, was das für das Abstimmungsverhalten im Präsidium bedeutet. Wir haben hier ein Beispiel 1. Da ist der Präsident dafür und 2 Vizepräsidenten, das heißt, wenn wir vollständig besetzt sind, sind dagegen. Ein Antrag wird abgelehnt. Im Beispiel 2 ist der Präsident dafür, ein Präsidiumsmitglied ist dagegen und ein weiteres enthält sich. In diesem Fall ist der Antrag angenommen. Hier ist das Doppelstimmrecht des Präsidenten richtig und bringt auch Klarheit. Das andere Präsidiumsmitglied hätte ja die Möglichkeit, wenn es Bedenken hätte, selber auch dagegen zu stimmen, dass ein gleiches Ergebnis sich ergibt wie bei Beispiel 1. Nehmen wir jetzt den Fall, es gibt nur 2 Mitglieder, nämlich den Präsidenten und ein weiteres Präsidiumsmitglied. In diesem Fall, egal ob wir Beispiel 1 haben, wo der Präsident dagegen ist und der Vizepräsident dafür, oder das Beispiel 2, der Präsident ist dafür und der Vizepräsident dagegen, wird über das Doppelstimmrecht grundsätzlich die Meinung des Präsidenten durchgesetzt. Dies könnte die Gefahr eines Durchregierens bedeuten. Das haben wir nicht erlebt, aber wir wollen auch die Gefahr bereits bannen. Bisher ist vorgesehen, dass beim Ausscheiden als Präsidiumsmitglied die Position bis zur nächsten Mitgliederversammlung unbesetzt bleibt. Aufgrund des theoretischen Problems des Durchregierens und der vielfältigen Aufgaben des Präsidiums, die auf 3 Personen verteilt gehören, schlägt Präsidium und Versatzungskommission vor, dass der Vereinsbeirat in Zukunft sofort ein weiteres Präsidiumsmitglied nominiert.
Ich glaube, auch hier ist klar geworden, weshalb es sinnvoll ist, für diesen Satzungsänderungsantrag zu stimmen. Auf jeden Fall, ja. Also rein theoretisch hätte das amtierende Interims oder der amtierende Interimspräsident und auch sein Vorgänger allein regieren können.
Genau, also man merkt jetzt auch durch die Vorschläge der Satzungskommission, dass die Satzung damals im Zuge der Ausgliederung nicht so geschneidert wurde, dass es das Beste für den VfB ist und das Beste für den damaligen Amtsinhaber des Präsidentenamts, ja, weil der einfach eine unfassbare Macht hatte. Und jetzt, das war nicht okay, aber es ist okay, dass man jetzt halt einfach nachschärft und sagt, manche Sachen passen halt nicht. Und bislang stand in der Satzung drin, das Präsidium muss handlungsfähig bleiben mit zwei Leuten. Jetzt sagt die Satzungskommission, es sollten drei Leute sein, damit es auch damit der Präsident nicht zu viel Macht hat, weil das haben wir eben angesprochen. Aktuell, wenn Dietmar Allgeier gesagt hätte, die nächste MV ist hybrid, dann wäre sie hybrid.
Ja.
Dann kann Andreas Grupp sagen, will ich nicht, aber ist egal. Ne? Also, und das kann eigentlich nicht sein. Deswegen brauchst du auf jeden Fall drei Leute im Präsidium zu jeder Zeit.
Und wir hatten ja ein konkretes Beispiel, ja, Christian Riedmüller, der zurückgetreten ist. Und mit dieser Satzungsänderung würde das bedeuten, dass der Vereinsbeirat dieses zurückgetretene Präsidiumsmitglied zeitnah ersetzen muss. Zeitnah ist auch wieder so ein beliebter juristischer Begriff, aber dennoch, es wäre halt dann so gewesen, dass wir ein Interimspräsidiumsmitglied gehabt hätten,
genau,
das eben dann jetzt entweder bestätigt worden wäre oder dann zurückgetreten wäre, wenn eben ein neues Präsidiumsmitglied von uns gewählt wird.
Ist genau, klar geworden.
Genau, das vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Dieses Doppelstimmrecht bedeutet, bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt oder auch zehnfach, ist egal, aber sie zählt halt mehr als die andere Stimme. Und wie du es beschrieben hast, nachdem Christian Riedmüller ausgeschieden ist, bestand nur das Präsidium aus Rainer Adrian und Klaus Vogt. Und wenn Klaus Vogt gesagt hat ja und Rainer Adrian hat gesagt nein, dann zählt die Stimme von Klaus Vogt halt mehr und insofern konnte er theoretisch machen, was er wollte. Marco Scheurer hat gesagt, wir haben es nicht erlebt, dass durchregiert wurde, aber die Möglichkeit gibt es per Satzung und das ist nicht gut.
Absolut und das wollen wir ändern. Punkt E, Änderung von Paragraph 16 Absatz 3. Es geht da um die Punkte B und C und Paragraph 18 Absatz 2 der Satzung, Bewerbungsprozess für Kandidaturen zum Präsidium und zum Vereinsbeirat. Wie gesagt, der letzte Punkt, auch eher etwas Technisches. Hier geht es darum, dass Bewerbungen von oder für das Präsidium und den Vereinsbeirat nicht mehr nur ausschließlich in Textform mit Eingang beim Wahlausschuss beziehungsweise auf der Geschäftsstelle in einen Briefkasten oder in einem Briefkasten erfolgen soll. Du kannst zukünftig deine Bewerbung sowohl per Einschreiben oder per E-Mail mit Eingang auf der Geschäftsstelle beziehungsweise einer im Vorfeld bekanntgegebenen E-Mail-Adresse einreichen. Auch das absolut sinnvoll.
Genau, jetzt sind wir beim Thema, die Satzung ein bisschen zeitgemäßer werden zu lassen. Also wenn ich eine E-Mail losschicke und kann halt nachweisen, dass ich die E-Mail losgeschickt habe, dann sollte das eigentlich als zeitgemäßes Einreichen der Unterlagen gelten, weil wir haben es gestern auch wieder vom Wahlausschuss gehört. Es ist wirklich so, am letzten Tag der Bewerbungsfrist muss jemand vom VfB, wahrscheinlich auch ein Vereinsmanager, um 23.59 Uhr zum Briefkasten gehen, den nochmal leeren und sich dabei filmen, um halt wirklich nachweisen zu können, hey, also wir haben am letzten Moment der Bewerbungsfrist nochmal den Briefkasten geleert. Und ich glaube, im Jahr 2025 könnte man das auch ein bisschen zeitgemäßer handhaben.
Ja, und im Zweifel gibt es dann vielleicht noch Diskussionen, welcher Briefkasten genutzt wurde von einem Kandidaten. Also ja, für mich macht das Angebot auch per Mail Bewerbungsunterlagen einzureichen einfach mehr Sinn.
Genau, aber keine PDFs über 2 Megabyte.
Okay, ist das so?
Nein, weiß ich nicht.
Gut, Sebastian, das war schon.
Wahnsinn, ja?
Ja, so schnell kann es gehen. Diesmal
ich habe jetzt richtig Lust auf Samstag.
Na, guck mal. Ich hoffe, euch geht's auch so. Wenn ja, lasst einen Daumen da und schreibt es in die Kommentare. Es gibt natürlich noch einen Punkt, der Punkt Sonstiges.
Ja.
Wir hoffen aber, dass zu diesem Punkt nicht mehr viel dazukommt und dass wir dann gegen 17 Uhr nach Hause gehen können.
Ja.
Mit einem neuen Präsidium und einem neuen Vereinsbeirat.
Und einer neuen Satzung.
Unter neuen Satzung und alles neu, alles wird viel besser. Und noch kleiner Hinweistipp, wir können dann nach Schorndorf gehen in die Manufaktur, weil da ist der Bernd Sauter und lässt Fußballplatten auflegen. Ich glaube, es ist wirklich um 19.30 Uhr. Also ihr könnt direkt in die S2, die glaube ich gar nicht fährt, und kommt irgendwie nach Schorndorf und lasst euch damit Fußballbeats dann noch beschallern.
Ja, also mir hat es jetzt auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich musste mich natürlich im Vorfeld dieser Sendung nochmal intensiv mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, habe viele Telefonate geführt und WhatsApps ausgetauscht, um hier halbwegs unfallfrei das Ganze vortragen zu können. Du natürlich genauso.
Ja.
Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da, weil wir dann momentan auch so ein bisschen abklären wollen, wollt ihr überhaupt Themen zur Vereinspolitik? Wir würden es trotzdem machen, aber dennoch interessiert uns natürlich eure Meinung.
Wir sind der größte Verein Baden-Württembergs und also wir müssen was zur Vereinspolitik machen.
Ja, ich will es auch, ganz ehrlich. Egal, wie viel ihr zuschaut. Aber uns hilft es natürlich immer wieder, wenn ihr den Daumen klickt, denn auch für uns heißt es bald Vertragsverlängerung oder eben nicht. Und da brauchen wir eure Hilfe, denn wenn ihr uns hört und uns Liebe entgegenbringt in Form von Daumen und Kommentaren, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das, was wir jetzt hier gerade mal wieder bummelig eine Stunde 15 gemacht haben, in Zukunft weiterhin machen dürfen.
Ohne Ausstiegsklausel.
Ohne, ja, ist mir vielleicht jedenfalls nicht bekannt.
Stand jetzt.
Stand jetzt. Also, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.